Der Theodor Wieder ist mein Kaffeegast von heute. Er war lange Militärrichter am Militäroperationsgericht. Bis 1995 war Präsident der Walliser Bergrettung und ist auch die Treib und Kraft zur Gründung der Sektion Natur gefahren in der Dienststelle für Wald und Landschaft im Kanton Wallis. Er hat die Stiftung für Gipfelkreuzung gegründet, ist da Präsident und auch Initiant. 1928 ist er geboren zu Gleis. Ihr kommt hier 85-Jährige. Es freut mich sehr, Sie der gleich ins Radiostudio zu kommen, um über Seiberslauben zu erzählen. Herzlich willkommen, Herr Wieder.
Guten Tag.
Ihr wohnt jetzt auf hier bei Sitta seit 1971. Wo habt ihr länger gewohnt? Im oberen Teil des Wallis oder im unteren Teil des Wallis?
Ja, ich habe eigentlich immer zu Gleis gewohnt. Und dann die ersten 5 Jahre, wenn ich, nachdem ich bei Keirat nicht war, in Siders gewohnt und bin nachher umgezügelt auf Sitta. Und habe in Uvrier als Hausgebot.
Jawohl. Etwas, was mir sehr gut gefällt, ihr seid zwar schon 85-jährig, wenn ihr sagt, sagt ganz noch jung. Ihr seid eigentlich auch noch mit sehr sinnvollen Sachen beschäftigt. Ihr kommt euch sehr gut draus mit dem Computer, habt mir einen Lebenslauf geschickt. Also ihr seid eigentlich schon noch ziemlich jung geblieben.
Ihr macht mir grosse Komplimente. Herz, Donner, Wetter.
Ich meine, das ist
Kompliment. Ja, ich nehme das zu Herzen. Ja. Ich bin sehr zufrieden für die Komplimente.
Nein, aber ich bewundere das wirklich, dass ihr auch noch so mit dem Computer umgehen könnt. Wenn wir vielleicht einmal zurückschauen an eben Jugendzeit, da hat es ja noch gar keinen Computer gegeben oder so technische Sachen. Welche Erinnerungen habt ihr noch an eben Jugendzeit, Herr Wieder?
Ja, ich würde sagen, die schönsten Erinnerungen. Mietlich gsi, man war zufrieden gsi, man hat zu essen gehabt, man hat eine gute Ausbildung bekommen und auch von daheim aus eine gute Erziehung in einer bestimmte Richtung, eine gute Linie hatte. Man ist nicht nach Slalom gefahren, nach rechts oder links ausgewählt. Man hat genau gewusst, in welche Richtung man gehen soll. Und die Mutter hat immer gesagt, ihr müsst zufrieden sein. Und wenn ihr zufrieden seid, dann geht alles gut. Und dann müsst ihr nicht legen, müsst nicht stellen und einfach ein gewisses Vertrauen haben.
Ihr seid, also, ihr habt dann Ausbildung ja gemacht, ihr seid an verschiedenen Universitäten gewesen. Unter anderem euch jetzt Oxford und jetzt Dijon. Was habt ihr da gemacht?
Ja, aber ihr wisst viel von mir. Wo habt ihr das alles gefunden?
Ja, die ganzen Informationen, die wir alles uns bekommen.
In ja. Oxford bin ich hatte einen sehr guten Lehrer gehabt. Das war der Dr. Bossa gewesen. Der ist nachher auf Sitta gegangen ins Gymnasium und der hat uns schon sehr strenge englische Literatur erklärt und wir haben müssen arbeiten. Und da hat man es gut zu andenken. Und das hat mir dann so weitergebracht, dass er gesagt hat, jetzt muss ich aber das Oxford lernen kennen und hat er da noch das Diplom gemacht in englischer Sprache.
Jawohl, und Französisch, da sind wir auf die schon gegangen.
Jawohl, für Französisch perfektionieren, aber da ist er in juristische Richtung gegangen.
Und beruflich eben, seit bis 1995 hat er als Richter am Militärappellationsgericht von der Schweizer Armee geschafft. Das ist so gleichbedeutend wie das Bundesgericht, hat er mir gesagt.
Ja, das kann man so sagen. Das ist vorausgehend dem, gleich wie Kantonsgericht, wäre jetzt Divisionsgericht. Da bin ich als junger Offizier Richter gewesen, aber nachher bin ich ans Militärappellationsgericht berufen worden und das ist der sehr eindrückliche, schöne Zeit gewesen.
Wie viele Jahre seid ihr da gewesen im Ganzen?
Jetzt muss ich gerade nachstudieren. Das war im Total 15 Jahre. Mhm. Rund 15 Jahre.
Und spannende Zeit gewesen. Ja. Was habt ihr da genau gemacht?
Ja, was ist da hauptsächlich gegangen während der Zeit? Das war der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gewesen, wo die Jungen nicht gerne Militärdienst geleistet haben. Und dann haben sie immer den Aufwand gebracht, sie können das nicht machen, aus Gewissensgründen. Und die Gewissensgründe ist meistens nur ein Alibi-Übung gewesen. Und dann hat mich aber, ich bin doch mehr in die Richtung gegangen, für diesen Jungen zu helfen. Und dann gesagt, man findet in der Armee immer am Posten, was sie können machen, was ihnen passt. Ich habe mal zum Beispiel einen Sänger gehabt. Und der hat eben der Vater und gesagt, jetzt will der nicht mehr in den Dienst gehen. Der hat euch das Gewissensgründe. Dann haben wir gesagt, die hat mir den Bub geschickt. Der ist der gekommen und dann haben wir gesagt, was ist denn los? Er hat gesagt, ja, ich, ich habe Angst beim Schiessen, ich habe, da könnte mir die Stimme kaputt gehen oder die Tore nicht kaputt gehen. Und man sagt, dann komm jetzt, dann machst du Telefonist und dann machst du deinen Weg als Telefonist. Und dann war er glücklich gewesen und hat den Dienst nicht verweigert.
Sehr schön.
Also wir müssen einfach helfen.
Hat er da ein bisschen vermittelt zwischen der Armee und der Rekruten. Der Theodor Wieder war nicht nur beim Militäroperationsgericht, sondern hat euch seinen Lebtag lang eigentlich gerne geschrieben. Und euch jetzt vor kurzem im November ist sein letztes Werk rausgekommen. Vorläufig, zeitloser Alltag. Darüber reden wir hier im nächsten Teil. Der Theodor Wieder, Autor vom Buch «Zeitloser Alltag», erschienen im Buchverlag zu Fiesch, ist mein Gast heute. Er ist 85-Jähriger. In dichterischer Form schildert er den Werdegang vom Mensch. Die Aussage ist, zufrieden mit sich selber sein und du Nächsten. Es ist ein Buch für ein erfolgreiches Leben. Herr Wieder, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das zu machen, ein Leben eigentlich in dichterischer Form zu zeigen und zu schildern?
Ja, ich immer gerne Gedichte geschrieben. Mein erstes Gedicht habe ich mit 12 Jahren geschrieben. Und dann ist das so weitergegangen. Und schlussendlich, jetzt in späteren Jahren, habe ich mir gesagt, ja, wieso nicht? Dann war man immer so gewesen. Und ich tue sehr gerne, wenn ich so bin, hören, beobachten und schauen, wie die Menschen sich verhalten. Und das gibt eine Idee, um das niederzuschreiben, um das in Gedichtsform das zu machen.
Es sind eigentlich Gedichte für jedes Lebenszeitalter eigentlich geschrieben, von der Jugend bis ins hohe Alter. Sind die jungen Gedichte, die ein Jugendlicher beschreibt, und also lüpfig geschrieben und nachher das, was vielleicht für einen älteren Mensch beschreibt, der Abschnitt, der später folgt, eher der ruhig, meditativ. Merkt man das da im Schreibstil?
Genau wie ihr sagt. Das geht so in die Richtung. So, dass man einfach nach Gefühl, in freier Gedankenführung, tut man einfach der eigene, wenn man so will ausdrücken, der eigene Geist entwickeln und das aufs Papier bringen. Aber da tut man immer, was tut man als Vorwurf machen, einer, der schreibt. Er sei wie ein Diktator und will einem anderen etwas aufzwingen. Aber das ist nicht die Idee. Man tut das schreiben und niederlegen. Und dann, eventuell, wenn jemand das lässt, hat er vielleicht daran eine Freude. Aber man will nicht jemand auf einen anderen Lebensweg führen. Das ist nicht das Ziel. Und dann ist der Vergleich von einem Diktator oder von einem, der schreibt, der hält nicht so gut.
Also ihr seid eigentlich nur der beschreibt, eigentlich eine Situation festhaltet, wie die erste sieht.
Jetzt habe ich die Frage nicht gut verstanden.
Also ihr hättet eigentlich in diesen Gedichten einfach eine Sichtweise vom Leben zeigen.
Richtig, ja, genau. Meine Auffassung, die ich habe vom Leben, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist. Und das irgendwie in einer Lebensphilosophie aufzeichnen und niederschreiben und daran Freude haben. Und nachher nochmal das, was man geschrieben hat, nochmal schauen, bis jedes Wort oder jeder Gedankengang ihm einfach fröhlich zu lachen tut.
Wie viele Gedichte sind jetzt bis zum Schluss entstanden? Ich meine, es ist gleich ein ziemlicher Druck, den ich da vor mir habe.
Ah ja, wenn ihr mich nach der Anzahl fragt, dann ist das, geht das zu weit.
Also sehr häufig, mehrere hundert wahrscheinlich.
Ja.
Ein
paar hundert Gedichte.
Ja, zu meinen Gedichten habt ihr ja jetzt Thailand geschrieben. Was habt ihr in Thailand gemacht? Ihr seid ja da häufig mal jetzt schon im letzten Jahr gesehen.
Thailand, das ist ein anderes Kapitel und eine andere Welt. Das heisst, ich gehe auf Thailand. Vielleicht wäre ich nie auf Thailand gegangen. Aber ich habe eine Tochter, die in Thailand verheiratet ist. Die hat 2 Buben. Und der Mann von ihr ist der Generaldirektor von dem Hotel Intercontinental. Und da tut man eben so, meint man, als Grossvater müssen wir gehen und das anschauen und wie das Leben da ist und so weiter und so weiter. Aber ich bin sehr zufrieden von Thailand. Das ist was mich besonders beeindruckt, die gerade Linie, die die Leute haben. Fröhlichkeit, gerade Linie, und die tun ihre, ich bin Buddhist, aber die tun ihre Religion pflegen in jeder Situation.
Und hat mich das auch inspiriert bei den Gedichten?
Richtig, es sind Gedichte da, es ist sogar das Titelbild vom Buch.
Genau, sind zwei Buddhisten drauf.
Hat die zwei Mönche zeigen. Ich bin mit diesen Mönchen, ich will nicht sagen befreundet, aber ich tue die euch bewundern. Und da bin ich mal am Meer gsi, am Golf von Siam, in Hua Hin. Und morgen, wenn noch vor Sonnenaufgang, kommen die Mönche immer zu zweit oder einzeln. Und dann tut man denen Angabe geben. Und die müssen ihre Gebet machen. Und das ist sehr eindrücklich. Und hat mich dann euch dazu bewogen, die so ein Bild zu machen und das als Titelbild vom Buch zu nehmen.
Der Theodor Wieder hat in dichterischer Form den Werdegang von einem Menschen von der frühesten Jugend bis ins Hochalter geschildert in seinem Buch «Zeitloser Alltag, wo das Fest erschienen ist». Es ist ein Buch, das die Schönheit der Jugend- und Studienjahre zeigt, nachher auch das Berufsleben und die Familie, wie man das gestalten kann und wie dann nachher auch die Schönheit der weiten Welt zum Verweilen einladet. Es sind Gedichte entstanden. Zuerst einmal zum Titel. Herr Wieder, was bedeutet «Zeitloser Alltag»?
Ja, das ist, kann man ganz generell vielleicht sagen. Alltag. Alltag ist die Arbeit und die Gewohnheiten, die man hat im Leben. Das ist der Alltag. Das geht jedem gleich. Und zeitlos ist, was immer sich wiederholt. Sehr viele Sachen, die sich alles immer wiederholen. Das ist das Zeitlose. Wiederholen und kommt immer wieder dasselbe.
Also das, wiederum Alltag.
Ja.
Oder weil sich der Alltag euch wiederholt.
Richtig.
Und darum auch, ihr ja die Gedichte schildern von der Jugendjahre. Ihr habt jetzt euch ein kleines Gedicht mitgebracht. Vielleicht könnt ihr das kurz zitieren oder kurz vorstellen.
Ja, wenn ich... Aber ich habe Gedichte geschrieben in Walliserdeutsch.
Auf Hochdeutsch natürlich.
Ich habe sie auf Schriftdeutsch gemacht. Und der erste Teil von diesen Gedichten ist ja... Kommen, verweilen und Erkenntnis vom Mensch. Und da ich ein Mensch der Berge bin, habe ich das Lied vom Berg in vier Verse aufnotiert und habe gesagt, auf die Gipfel der Berge steigen, die Blicke über das Tal verneigen, die Weite im Denken gewinnen, wo Geist und Seele sich finden. Das ist noch so schön.
Ja, das Kurze, aber schon, es sagt schon viel aus. Also eigentlich die Inspiration von diesen Gedichten kommt ganz klar von eurem Umfeld, von eurem Leben, vom Moment, den ihr erlebt.
Ja, ich bin ja mit den Bergen sehr verwandt und noch jetzt auf die Berge steigen.
Immer noch?
Immer noch, ja. Vielleicht ein bisschen die kleineren, die einfacheren, aber ich gehe mit Freude immer noch zu Berg.
Jawohl, also wo denn zum Beispiel?
Ja, die einfacheren Berge, was geht, ist so zum Beispiel Salalinhor oder Zermatterbreithor. Das sind noch von den 4000ern so die Berge, die man noch mit grosser Freude kann machen kann.
Das machen wir jetzt auch,
ja, mit 5. Ich nicht mehr gerade sagen, vielleicht, ich würde den Matterhor vielleicht auch noch anspringen mit einem guten Kollegen. Das letzte Mal, als ich vom Matterhorn war, war es vor 15 Jahren. Und das war kein Problem. Und ich bin zufrieden einfach, dass eigentlich der Motor, der menschliche Motor, euch physisch noch laufen tut.
Also in dem Fall können wir damit rechnen, dass es bis zum 90. Geburtstag doch noch mal ein Matterhorn besteigen geht.
Ja, warum nicht? Warum nicht? Das ist absolut möglich. Oder wir zwei könnten demnächst dann so einen Aufstieg machen.
Absolut, aber ich glaube, da müsst ihr mich mitschrecken, wo ich
eigentlich... Oh, wir finden den Weg schon.
Von 1973 bis 1991 war er der Präsident der Walliser Bergrettung. Und er ist auch Initiant der Stiftung für Gipfelkreuze mit einer Bergführergruppe im Jahr 1981 und ist der Präsident. Das Ziel der Stiftung ist der Richtung und der Unterhalt von Gipfelkreuze in den Alpen. Herr Wieder, wie hat man das genau gemacht? Also, wie ist die Stiftung überhaupt entstanden, die Idee?
Wo wir es vielleicht mit der Bergrettung anfangen. Und wir haben im Wallis gesagt, für die Bergrettung müssen wir sehr seriös im Finger nehmen. Und da hat es eine Kommission gehabt, unter staatsratsrechtlicher Kontrolle. Und da haben wir das Aufgebot. Da hat man, wie hat man das gemacht? Als erstes hat man gesagt, die Bergführer müssen ausgebildet sein. Dann hat es geheissen, ja, das liegt nicht drin. Da hat man gesagt, dann sollte man die Bergführerausbildung eine Woche länger machen und dann hat man die als Bergretter ausgebildet. In einer Woche die Grundprinzipien gegeben. Nachher hat man weiter die Rettungsstationen gegründet. Rettungsstationen in den grösseren fremden Orten. Die Anzahl, die spielt jetzt keine Rolle. Und nachher hat man sehr intensiv hat man das weiter ausgebaut und ist dann über die Grenze gegangen. Und dann hat man jedes Jahr hat man eine Begegnung gemacht mit den Alpenländern und hat den Gedankenaustausch gemacht. Das ist der Alpenländer, das ist Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich. Und das hat immer, jedes Jahr stattgefunden, immer an einem anderen Ort. Wir haben das meistens in Zermatt durchgeführt, wenn wir sie an der Reihe waren. Und dann hat man die Reglemente gegründet und der Staat ist sehr generös gewesen. Das heisst, hat gesehen, dass das wichtig ist. Und dann hat man die Stationen mit können ausrichten, nicht nur ausrichten, mit materiell ausrichten. Und durch den Unterricht hat man die Rettungskurse durchgeführt. Und das hat das ganze Aufbau gegeben, was sehr international ist anerkannt worden. Und heute ist man eigentlich, wenn man zurückschaut, der Beginn hat heute einen grossen Erfolg, dass das einfach normal läuft, dort über die Nummer 144. Wir haben damals grössere Schwierigkeiten gehabt mit der Übermittlung. Wir haben noch nicht jeder als Nattel gehabt.
Nein.
Da haben wir die Aufgebot und haben dem Kanton gesagt, wir müssen Funkgeräte haben und haben das ganze Funksystem aufgebaut und den Bergführer die Funkgeräte zur Verfügung gestellt, wenn die sind auf Tour gegangen, haben sie das Funkgerät anfordern, sodass man die Verbindung hat aufrechterhalten konnte. Mit den beiden Fluggesellschaften, Air Glacier und Air Zermatt, zusammen geschafft und wir können sagen, wenn ein Unfall passiert ist, mindestens in 10 Minuten, das war Minimalzeit, maximal 20 Minuten ist der Patient im Spital.
Also in dem Fall hat sie eigentlich damals beim Aufbau dabei gewesen. Mittlerweile hat sich ja das ziemlich getan, aber weil, wie er gesagt hat, mittlerweile ja fast jeder mit dem Nattel ins Berg geht und selber kann anrufen, wenn etwas passiert, um 144. Darum ist ja das, also das ist ja der unabhängig von der Stiftung, das ist jetzt die Walliser Bergrettung.
Das ist richtig. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt über die Bergrettung, aber das Nattel hat jetzt heute auch einen gewissen Nachteil. Wenn ich das Nattel im Sack habe, dann kann ich vielleicht, sagt der Gast, jetzt kann mir nichts mehr passieren, jetzt bin ich sicher.
Mhm.
Das ist vielleicht der kleine Nachteil vom Nattel.
Versuchen wir jetzt.
Und jetzt natürlich, wenn ihr über den Gipfelkreuz geht, dann hat man gesagt, wir sind so, eigentlich haben den Schutz Gottes gehabt und alles. Und es ist immer schön, wenn man immer auf einen Berg kommt und das Kreuz da ist und der hat gesagt, wir müssen jetzt eine Stiftung machen mit dem Zweck Errichtung und Unterhalt der Gipfelkreuze. Nur das Gipfelkreuz aufstellen und nachher kaputt gehen, das liegt nicht drin.
Nein, genau.
Und so haben wir verschiedene Kreuze aufgestellt.
Sehr schön.
Wir haben jetzt angefangen mit der Renovation von dem Dame Blanche Kreuz und vom Dom. Dom haben wir noch damals, da bin ich ein junger Bub gewesen, mit 16 Jahren haben wir das Kreuz selber in Prüf gedreht.
Ah ja, sogar, okay.
Da, bis auf den Dom.
Wie viele Kreuze
und jetzt bin ich sehr stolz gewesen, dass man das nach x Jahren hat können renovieren. Da haben wir neue Kreuze aufgestellt, Finsteraarhoren, Sparhoren, Hipschhoren, Eckerhoren und so weiter und so weiter.
Ganz ein Haufen bis jetzt eigentlich. Also es geht noch weiter, oder?
Ecker, ja, mit den Bergführern ist man in Kontakt und wenn die einen Wunsch haben, tut man das studieren oder wenn die sagen, das Kreuz ist jetzt kaputt, müssen wir es wieder neu machen. Eckerhoren ist ein Spezialfall gewesen. Das ist tut sich so ausbreiten, dass man jedes zweite Jahr mit dem Eckerhorenkreuz noch ein Mess haltet und einfach wie wir Bergführer so meinen, man muss auch mit dem Herrgott dankbar sein für die gute Fahrten, die man macht.
Sehr genau. Theodor, wir sind langsam aber sicher am Ende. Wir sind die Zeit schon leider ein bisschen überzogen. Ich sage euch danke vielmals, seid ihr in die Sendung zum Kaffee gekommen. Das war ein interessantes Gespräch. Das Buch, das wir vorgestellt haben, «Zeitloser Alltag», aber die Gedichte von Theodor Wieder, das könnt ihr euch kaufen. Es ist erschienen beim Buchverlag von der Regionalzeitung «Aletsch Goms» zu Viersch. Das kann man telefonisch bestellen oder auf der Internetseite rzag.ch. Abe, sage ich danke vielmals und alles Gute für die Zukunft und vielleicht klappt ja das mal, dass wir zusammen zu Berge.
Danke, Andrea. Dankeschön ist die gute Kunde. Sie macht die grosse Runde und ist in aller Munde. Worte hier zu finden wohl kaum.
Danke vielmals.